Ich möchte alle ganz herzlich begrüßen zu diesem spannenden Morgenthema Qumran und die Geheimnisse der Schriftrollen vom Toten Meer. Das Referat heute Morgen ist in folgende Blöcke aufgeteilt. Zunächst ein paar einleitende Bemerkungen in das Thema. Dann geht es uns unter erstens um die Gemeinschaft von Qumran, zweitens die Editionsarbeit, da geht es um die Herausgabe und Veröffentlichung der Funde von Qumran, und drittens werden wir uns mit der Überlieferung des Bibeltextes im Alten Testament beschäftigen, viertens, da geht es um messianische Prophetie im Zusammenhang mit den Schriftrollen von Qumran. Fünftens, das prophetische Drama der Rollen. Das soll ein Geheimnis sein, bis Punkt 5 kommt. Die Entdeckung der Schriftrollen von Qumran gehört zu den größten archäologischen Entdeckungen des 20. Jahrhunderts. Das war etwas vom Sensationellsten, was man im vergangenen Jahrhundert gefunden hat. Es geht grob gesagt um die Entdeckung von circa 40.000 biblischen und außerbiblischen Fragmenten. Sie wurden in 11 Höhlen entdeckt, und diese Höhlen gehörten einer religiösen jüdischen Gemeinschaft, die dort in der Nähe der Höhlen ihre Ruinen übrig gelassen hat. Wo befindet sich Qumran ganz genau? Hier auf der Karte wird es deutlich: am nordwestlichen Ende, Ufer des Toten Meeres, in der judäischen Wüste, gar nicht so weit entfernt von Jericho, Bethlehem und Jerusalem, der Hauptstadt Israels. In den Jahren 1947 bis 1956 wurden diese Manuskripte von Qumran in 11 Höhlen entdeckt. Bei diesen 40.000 Fragmenten, ein Fragment meint ein Bruchstück einer Schriftrolle, bei diesen 40.000 Fragmenten geht es um die Überreste von ursprünglich 800 Schriftrollen. 200 dieser Rollen waren biblische Rollen. In den Überresten dieser 200 biblischen Rollen sind alle Bücher des Alten Testaments belegt, mit Ausnahme des Buches Esther. Das bedeutet aber nicht, dass das Buch Esther in Qumran etwa nicht bekannt gewesen wäre. Es ist eben so, gewisse biblische Bücher sind relativ oft belegt, und dann kann es sein, dass ein biblisches Buch nur einmal durch ein Fragment belegt ist, und natürlich, dass man eben etwas nullmal hat oder einmal hat, das ist dann nicht mehr so ein großer Unterschied. Also bei Esther ist einfach nichts da. Diese Schriftrollen stammen alle aus der Zeit vom 3. Jahrhundert vor Christus bis ins Jahr 68 nach Christus. 68 nach Christus ist das letzte mögliche Datum der Datierung dieser Rollen, weil in diesem schicksalshaften Jahr die Gemeinschaft von Qumran durch die römische Armee dem Erdboden gleichgemacht wurde. Hier sehen Sie Höhle Nummer 4. Die Höhlen wurden mit römischen Zahlen versehen. Römisch Nummer 4, das war die größte Schatzkammer aller Höhlen. Hier wurden aber Tausende von Fragmenten gefunden. Nun sind wir hier im Innern der Höhlen von Qumran. Es ist so, Qumran gehört zu den heißesten und trockensten Gegenden der Welt. Und das ist eine wichtige Erklärung dafür, warum diese Schriftrollen über 2000 und mehr Jahre erhalten bleiben konnten. Bei uns hier in der Schweiz wäre das absolut undenkbar. Aber auch in Mittelmeerländern wie Italien, Griechenland, Türkei ist das kaum möglich. Aber eben in Qumran genauso wie zum Beispiel in Ägypten. Die klimatischen Verhältnisse sind also da absolut ideal. In Galiläa wäre das nicht so, in Nordisrael. Aber hier eben am Toten Meer, wo wir ein ganz besonderes Wüstenklima haben. Nach diesen einleitenden allgemeinen Bemerkungen wenden wir uns der Gemeinschaft von Qumran zu. Die Ruinen dort am Nordwestende des Toten Meeres waren schon jahrelang bekannt. Aber kein Archäologe hat sich dafür interessiert, weil man dachte, es handle sich um die Überreste eines römischen Kastells. Von solchen Kastellen hat man genügend ausgegraben in Israel. Aber als man die ersten Schriftfunde in den Höhlen machte, ab 1947, wurde plötzlich ein Interesse wach an diesen Ruinen. Vielleicht ist das doch etwas anderes. Und so hat man in den 50er Jahren diese Siedlung systematisch ausgegraben und es wurde deutlich, es handelte sich um das Zentrum einer jüdischen Gemeinschaft, die hier in der Zeit vom 2. Jahrhundert vor Christus bis ins Jahr 68 nach Christus siedelte, inmitten der Wüste. Wie entstand diese Gemeinschaft? Wie gesagt, sie entstand im 2. Jahrhundert vor Christus. Das war eine Zeit der Krise und des Niedergangs. Wir sind hier mitten in der prophetenlosen Zeit. Nicht wahr? Der letzte Prophet des Alten Testaments war Malachi, um 400 nach Christus. Um 400 vor Christus. Im Talmud, das ist kein Bibelbuch, das ist das wichtigste theologische Werk im Judentum. Da wird im Traktat Sanhedrin erklärt, nach den Propheten, nach dem Tod der Propheten Zacharia, Haggai und Malachi, wich der Heilige Geist von Israel. In Israel war man sich allgemein bewusst, nach Malachi gab es keine Propheten mehr, die eine prophetische Autorität hatten, so dass sie der Bibel irgendwelche Schriften hätten hinzufügen können. Nun, das war eine sehr demütigende und schlimme Sache in Israel. Wir haben keine autoritativen Propheten mehr. Und es ging geistlich abwärts in Israel. Eine Zeit der Krise und des Niedergangs. Besonders im 2. Jahrhundert vor Christus kam es zu einer geistlichen Unordnung im Tempel zu Jerusalem. Bis dahin waren im Tempel zu Jerusalem immer Zadokiden. Waren es immer Zadokiden, die das Amt des hohen Priesters innehatten. Ich muss erklären, Zadok, das war der treue Priester, hohe Priester zur Zeit von David und Salomo. Zadok war darum der erste Priester im ersten Tempel, im salomonischen Tempel. Und die ganze Zeit bis zur Zerstörung des salomonischen Tempels im Jahr 586 vor Christus durch die Babylonier, da waren es immer Zadokiden, also Nachkommen von Zadok. Als dann einige Jahrzehnte später der zweite Tempel gebaut wurde, als die Juden zurückgekehrt waren aus der babylonischen Gefangenschaft, ab 537 vor Christus, auch da waren immer Zadokiden Hohenpriester. So war das von Gott angeordnet. Aber im 2. Jahrhundert vor Christus verdrängten Priester, die nicht von Zadok abstammten, die zadokidischen Hohenpriester. Und nahmen also illegal dieses Amt in ihren Besitz. Und der Zerfall ging noch weiter. Plötzlich begannen solche illegalen hohen Priester auch die Krone an sich zu reißen. Das heißt, sie beanspruchten das Königtum in Israel. Das war völlig unbiblisch, denn die Bibel lehrt für Israel die Gewaltentrennung. Das ist nicht eine Erfindung aus der Französischen Revolution und aus der Aufklärungszeit. Die Gewaltentrennung in der Bibel besagt, dass ein König niemals Priester und schon gar nicht hoher Priester sein kann. Und umgekehrt. Die Könige sollten nach Gottes Plan aus dem Stamm Juda kommen, und zwar aus der Familie von König David. Die Hohenpriester mussten aus dem Stamm Levi kommen, und zwar als Nachkommen von Aaron über Zadok. Und so konnte niemand die Autorität und die Macht des Königtums mit der Autorität und Macht des Hohenpriestertums verbinden. Gott wollte diese Trennung, weil wir ja wissen, sobald wir Menschen zu viel Autorität und zu viel Macht haben, sind wir ganz schnell geneigt, sie zu missbrauchen. Die alttestamentlichen Propheten haben gesagt, diese Ämter werden erst einmal vereinigt werden, wenn der Messias kommt. Er wird König und hoher Priester in einer Person sein. Aber das wird nicht irgendein Mensch sein, sondern der sündlose, der vollkommene Sohn Gottes. Also, illegale Hohepriester, Krone und Priestertum vereinigt. Und das war eine Not für viele Treue damals in Israel. Und sie fragten sich, wie können wir das weiter aushalten? Wie können wir da Gemeinschaft haben im Tempel, im Gottesdienst, wenn es so unbiblisch zu und her geht? Und da hat ein Nachkomme von Zadok sich gesagt, wir müssen uns absondern. Ich gehe in die Wüste und wer mitkommen will, darf mitkommen. Und so gründete er, dieser zadokidische Priester, die Gemeinschaft in Qumran. Und viele anderen aus priesterlichem Geschlecht oder nicht priesterlichem Geschlecht folgten ihm. Sie gingen in die Wüste und ihr Wunsch war es, dort zu warten, bis der Messias, der bald kommen sollte, erscheinen würde, um endlich Ordnung zu bringen, um dann auch den neuen Tempel der Endzeit zu bringen, wie er in Hesekiel beschrieben wird, in Hesekiel 40 bis 48. Sie gingen also in die Wüste. Und zwar wandten sie Jesaja 40, Vers 3 auf sich selbst an. Stimme eines Rufenden in der Wüste. Bahnt den Weg des Herrn. Ebnet in der Steppe eine Straße für unseren Gott. Das war gewissermaßen ihr Auftrag, wie sie es verstanden. Wir wollen in der Wüste warten, bis dass der Messias kommt und Israel aus der Unordnung herausführt. Nebenbei gesagt, das ist genau dieser Vers, den das Neue Testament auf Johannes den Täufer als Prediger in der Wüste anwendet, als er den Messias eingeführt hatte. Aber interessant, im 2. Jahrhundert vor Christus wussten diese Leute, dass der Messias bald kommt. Und das war nicht einfach ein enthusiastisches, fundamentalistisches, überzogenes, aufgeheiztes Klima, sondern die hatten die Begründung dafür in der Bibel. Zum Beispiel im Buch Daniel, Kapitel 9, mit den Jahrwochen konnte man berechnen, dass der Messias eben in nächster Zeit tatsächlich kommen sollte. So gab es in Israel damals eine allgemeine Messias-Erwartung. Sie gingen in die Wüste, aber nicht irgendwo, sondern zum Toten Meer. Und das aus dem Grund, weil in Hesekiel 47, wo es um den Endzeittempel geht, der zur Zeit des Messias, wenn er als König herrscht, in Jerusalem stehen sollte, dort wird erklärt, dass dann eine Quelle aus dem Tempelberg entspringen würde, die zu einem Fluss wird, zu einem Doppelfluss, und der eine Arm, der östliche Arm dieses Flusses, wird dann ins Tote Meer münden, sodass das Tote Meer lebendig wird und Fische endlich in diesem Meer leben könnten. So gingen sie also zum Toten Meer, an den Ort, der dann, wenn der neue Tempel erscheinen würde, lebendig gemacht werden sollte. Sie gingen speziell nach Qumran, weil sie im Gebiet des Stammes Judas siedeln wollten in der Wüste. Bei der Landverteilung für Juda unter Josua liest man in Josua 15,61, wo die Grenze durchgeht, in der Wüste Bet Araba, Middin und Sechacha. Nun, Sechacha ist also eine ausdrücklich jüdische Ortschaft, judäische Ortschaft in der Wüste, und sie entspricht dem Ort Qumran. Also, merken wir drei Überlegungen. Stimme eines Rufenden in der Wüste, nahe beim Toten Meer und im Stammesgebiet von Juda, denn Juda ist der Stamm, aus dem der Messias kommen sollte. Die haben sich also schon etwas überlegt, ja? Unter den Schriftrollen von Qumran hat man mehrere Exemplare gefunden von einer Gemeinschaftsregel. Manchmal sagt man Sektenregel, aber die haben sich natürlich nicht Sekte genannt, sondern sie nannten sich selber Yachat. Seret ha-Yachat, das ist die Rolle der Gemeinschaft. Yachat bedeutet eine Gemeinschaft, die eben eine Einheit bildet. Und da wird genau erklärt, welche Bedingungen man erfüllen muss, wenn man zu dieser Gemeinschaft gehören wollte. Nun, ich lese etwas ganz Kurzes aus der ersten Spalte dieser Rolle. Da steht von den Aufgaben in dieser Gemeinschaft, die Söhne des Lichts zu lieben und die Söhne der Finsternis hassen. Sie betrachteten sich in Qumran als die Söhne des Lichts, die sich abgesondert hatten von der Unordnung. Die übrigen Juden, die in der Unordnung weiterlebten in unbiblischen Dingen, die nannten sie die Söhne der Finsternis. Und die sollten gehasst werden. Nun lese ich aus der Bergpredigt. Matthäus 5, 43, da sagt der Messias Jesus: Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben. Das steht so in 3. Mose 19 im Gesetz. Du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Das steht so nicht in der Bibel. Nun, der Herr Jesus geht weiter und sagt: Ich aber sage euch, liebt eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen, und betet für die, die euch beleidigen und verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters seid, der in den Himmeln ist. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Liberale Theologen, also Theologen, die nicht glauben, dass die Bibel Gottes Wort ist, haben gesagt, das kann kein echtes Jesuswort sein. Das ist ein Fehler im Matthäusevangelium. Denn im Judentum kennt man nicht das Gebot eines Feindeshasses. Ja, das ist so richtig. In der rabbinischen Literatur findet man keinen Hinweis, dass man die Feinde hassen soll. Aber die rabbinische Literatur im Judentum geht ja zurück auf eine ganz wichtige Bewegung im alten Judentum, nämlich auf die Bewegung der Pharisäer. Die kannten das nicht. Aber heute, wo wir die Überreste der Qumran-Gemeinschaft eben ans Licht gebracht haben, da wissen wir, ja, es gab aber zur Zeit Jesu auch eine andere Bewegung, und die kannte das Gebot, den Feind zu hassen, nämlich in Qumran. Aber die Qumran-Gemeinschaft ist ausgestorben mit dem Untergang des Zentrums im Jahr 68 nach Christus. Und so hat man heute im Judentum keine Fortsetzung mehr dieser Bewegung. Also, jetzt können wir den Spieß drehen. Das Matthäusevangelium beschreibt genau so die Realität, wie sie eben zur Zeit Jesu war. Und die modernen Theologen sind zu spät auf die Welt gekommen und wussten nichts mehr davon, und darum dachten sie, sie könnten die Bibel kritisieren. Aber die Bibel kritisiert sie. Was wir hier lernen, der Herr Jesus greift also hier dieses Gedankengut, das wir in der Qumran-Gemeinschaft finden, an und erklärt, nein, sein Gebot als Messias ist, liebt eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen und betet für die, die euch beleidigen und verfolgen. Und so ist man eben, gehört man zu den Söhnen des Vaters. Merkt man die Nähe, die Söhne des Lichts, ja? Aber die Söhne des Vaters, das sind die, die nicht die Söhne der Finsternis hassen, sondern für sie beten, sie lieben, für sie das Heil wünschen. Hier sehen Sie das Museum der Qumran-Schriften in Jerusalem, der Schrein des Buches. Die Architekten haben das Museum so weiß gebaut und ganz in der Nähe gibt es vor diesem Gebäude eine große schwarze Mauer. Dieser Kontrast weiß-schwarz sollte symbolisch dastehen für Licht und Finsternis, wie das in der Gemeinschaftsregel eben betont wird. Die Söhne des Lichts, die Söhne der Finsternis. Es gab zur Zeit Jesu im ersten Jahrhundert nach Christus 4 große religiöse Bewegungen im Judentum. Da waren die Pharisäer, zum Beispiel Matthäus 16, 12 erwähnt. Das war eine Bewegung, die wollte ganz besonders treu an der Bibel sein, aber die Bewegung verkam immer mehr, wie es normalerweise so ist. Ja? Guter Anfang und dann findet man, wie sich alles zu einer Degeneration entwickelt. Die Pharisäer haben immer mehr Gebote selber aufgestellt und damit den biblischen Weg überfremdet durch menschliche Meinungen und Gebote. Die Pharisäer hatten das Problem Bibel plus, also die Bibel plus menschliche Vorschriften. Es gab die Sadduzäer, das war eine etwas kleinere Bewegung, die bestand vor allem Leuten aus der Aristokratie, aus der Oberschicht, der reichen Oberschicht, besonders reiche Priester. Und eben auch die hohen Priester waren darin. Matthäus 16, 12, da werden sie auch erwähnt. Ihr Problem war, das waren die Liberalen damals. Sie akzeptierten nur einen Teil der Bibel. Für sie waren nur die 5 Bücher Mose Gottes Wort. Und so können wir sagen, sie hatten das Problem Bibel minus. Also sie machten am Bibelwort Abstriche. Dann finden wir die Nazaräer, Apostelgeschichte 24, 5 so genannt. Das waren Juden, die im ersten Jahrhundert zur Überzeugung kamen, dass Jesus von Nazareth der verheißene Erlöser, der Messias des Alten Testaments ist. Und die nannte man Nazaräer. Diese Bewegung bestand aus Zehntausenden von Juden, die zum Glauben gekommen waren, wie wir lernen aus Apostelgeschichte 20. Es gab noch eine weitere Bewegung, die Essener. Und diese Essener kannten wir aus den Schriften von Josephus Flavius, einem Geschichtsschreiber aus dem ersten Jahrhundert. Und als man die Essener, wie er sie beschreibt, verglich mit den Schriften von Qumran, stellte man fest, die Qumran-Leute hatten ganz ähnliche Gedanken wie die von Josephus Flavius beschriebenen Essener. Und so sagt man heute, dass wohl die Qumran-Gemeinschaft in diese größere Bewegung der Essener hineingehört. Aber man stellte fest, die Qumran-Leute hatten auch eigene Ideen. Und so merken wir, dass also offensichtlich diese Bewegung nicht ganz einheitlich war. Viele Essener lebten nicht abgesondert, sondern sie lebten in der Gesellschaft weiter. Und dann gab es eben auch Abgesonderte wie in Qumran, die auch so spezielle Ideen noch vertraten. Also die Qumran-Leute kann man so einordnen als ein Sonderfall in der größeren Bewegung der Essener. Übrigens, interessant, wenn wir diese Bewegungen anschauen und vergleichen mit der Kirchengeschichte. Die römisch-katholische Kirche hat sich so entwickelt wie die Pharisäer. Wenn die römische katholische Kirche sagt, die Bibel, aber noch die Tradition. Und die Tradition ist oft viel wichtiger und autoritativer als die Bibel. Bibel plus. Die Sadduzäer entsprechen der reformierten Kirche, wie sie aus dem 16. Jahrhundert heraus entstanden war. Erst in späterer Zeit ist diese Bewegung so völlig verkommen, aber noch in der Zeit der Reformatoren legte man Gewicht darauf, wir wollen nur die Bibel, aber die ganze Bibel. Die Reformatoren wie Luther, Calvin, Zwingli und so weiter betonten sola scriptura, allein die Heilige Schrift. Das war genau das Denken der Nazaräer. Die frühen Christen hatten die Bibel und sonst nichts. Und so hat man das in der Reformation wieder neu entdeckt. Wir wollen die menschliche Tradition wollen wir vergessen. Die hat keine Autorität, nur die Bibel. Aber die reformierte evangelische Kirche ist in der weiteren Zeit völlig verkommen und hat die Bibelkritik hineinkommen lassen, wo man begonnen hat, immer mehr an der Bibel Abstriche zu machen und zu sagen, das ist nicht Gottes Wort, das ist menschlich und so weiter, bis man eigentlich die ganze Bibel zerfetzt und zerrissen hatte. Und da haben wir die Entsprechung zu den Sadduzäern. Hier sehen Sie die Ruinen von Qumran und dann etwas von den Höhlen. Das Bild macht deutlich, wie nahe also diese Beziehung Ruinen, Höhlen war. Ja, jetzt gehen wir in die Ruinen der Gemeinschaft und schauen uns mal den Esssaal an. Die Gemeinschaft von Qumran bestand nur aus Männern. Das ist sehr ungewöhnlich, denn im Judentum kannte man das Zölibat nicht. Im Judentum, aufgrund der biblischen Offenbarung des Alten Testamentes, da hat man die Ehe sehr hoch eingestuft und das Familienleben. Hat das also nicht als etwas Minderwertiges betrachtet. Aber in Qumran finden wir das Zölibat. Warum? Nicht wahr? Um 330 vor Christus hat Alexander, der Große, von Griechenland herkommend, die ganze Welt erobert bis nach Indien. Und dadurch wurde das Denken der griechischen Philosophen auch im Nahen Osten bis nach Zentralasien verbreitet. Ganz wichtig unter den griechischen Philosophen war Plato. Er hatte eine tiefe Verachtung von all dem, was irdisch materiell war. Und damit auch für das Körperliche. Für ihn war nur wichtig der Geist, die Seele, das ist höher. Aber der Körper des Menschen ist ein Gefängnis. Und dieses Denken, das Körperliche, das Materielle ist minderwertig. Das hat eben auch Eingang gefunden im 2. Jahrhundert ins Judentum. Und dieses Denken hat zu einer Verachtung der Ehe geführt, in dem Sinn, dass man meinte, die Ehelosigkeit und das sei etwas Höheres, denn Sexualität in der Ehe sei etwas Minderwertiges. Und dieses Denken hat also auch das Judentum in Qumran beeinflusst, so kam es zu dieser Gemeinschaft, die da in diesem Saal, in diesem Esssaal, nur aus Männern bestand. Der Boden ist nämlich leicht geneigt, so konnte man ihn gut waschen, putzen. Am höheren Ende hat man Wasser ausgeleert und das rinnt dann runter und so kann man den Esssaal gut reinigen. Sehr angenehm, wenn für eine Männergesellschaft, die vielleicht eben vom Putzen weniger versteht als Frauen. Übrigens, dieses griechische Denken der Verachtung des Körperlichen, der Ehe und damit auch der Sexualität, das hat dann eben auch im Christentum Eingang gefunden, besonders ab dem 2., 3. Jahrhundert nach Christus. Das war also eine, könnte man sagen, eine griechische Überfremdung des Christentums, wie wir eben in Qumran eine griechische Überfremdung des Judentums finden. Hier sehen wir ein Bad. In den Ruinen hat man sehr viele Zisternen und Bäder gefunden. Nicht wahr? Das Alte Testament schreibt die rituellen Bäder vor. Zum Beispiel in 3. Mose 15, Vers 16, da steht: Und wenn einem Mann der Samenerguss entgeht, so soll er sein ganzes Fleisch im Wasser baden, und er wird unrein sein bis an den Abend. Und jedes Kleid und jedes Fell, worauf der Samenerguss kommt, soll im Wasser gewaschen werden, und er wird unrein sein bis an den Abend. Das ist nur ein Beispiel. Aber in 3. Mose 15 gibt es noch mehr Möglichkeiten, wie man rituell unrein werden konnte und durch ein Ritualbad gereinigt sich reinigen sollte. 3. Mose 15, 3. Mose 16 kann man lesen, 4. Mose 19 und so weiter, wo diese Ritualbäder vorkamen. Das gehörte zum Alltagsleben des Judentums und hatte natürlich einen sehr hohen hygienischen Wert, das ist klar. Nun, die Juden taten das allgemein, aber die Qumran-Leute ganz besonders. Die wuschen sich in diesen Ritualbädern jeden Tag, also viel häufiger und intensiver als die übrigen Juden. Wenn sie schon eben getrennt waren vom Tempel, wollten sie dafür in ihrem abgesonderten Dasein ein ganz besonders geheiligtes Leben führen. Noch einmal ein Beispiel von einem solchen Ritualbad. Hier ein Kanal, der führte Wasser aus den Bergen der judäischen Wüste in die Qumran-Siedlung hinein, direkt in die Zisternen. Man musste ja eben das Wasser ganz besonders sorgfältig hier sammeln, wenn man in der Wüste jeden Tag baden wollte. Man kann sich die Frage stellen: Gab es eine Beziehung zwischen Johannes dem Täufer und Qumran? Denn wir lesen in Johannes 1, Vers 27, dass Johannes der Täufer unter anderem in Bethania, in der Wüste, beim Jordan getauft hatte. Und das war ein paar Kilometer entfernt von der Qumran-Siedlung. Nun, man könnte sich natürlich fragen, besteht da ein Zusammenhang? Aber wenn wir die Predigt von Johannes dem Täufer anschauen, stellen wir sofort fest, der hat ganz andere Lehren als die Leute von Qumran. Johannes rief die Leute auf zur Umkehr, dass alle ihre Sünden bekennen, bereuen und sich bereit machen, dem Messias zu begegnen. Johannes der Täufer führte Jesus Christus als der Messias Israels ein. Und er taufte sie im Jordan. Aber das war eine einmalige Taufe. Das war also nicht wie die Ritualbäder etwas, das man täglich wiederholte. Mit diesem sich untertauchen im Jordan mussten Juden sagen: Obwohl wir zum Volk Gottes gehören, sind wir unrein. So wie wir sind, können wir dem Erlöser nicht begegnen. Wir müssen unsere Sünden bekennen, wir müssen unser altes Leben abschließen. Das Untertauchen war wie ein Sterben, wir werden begraben werden. Und jetzt muss etwas ganz Neues anfangen, wo wir den Messias-König in unseren Herzen aufnehmen. Also, er lehrte eine Taufe, eine einmalige Taufe. Und weiter, da kamen auch römische Soldaten. Auch die waren betroffen, nicht nur Juden, von der Predigt des Johannes. Und die fragten: Was sollen wir tun? Und er sagt: Tut niemandem Gewalt an und übervorteilt niemand und so weiter. Alle Leute, die kamen, wurden angewiesen, jetzt treu zu sein in der Gesellschaft. Nicht sich absondern von der Gesellschaft. Das war also völlig unqumranisches Denken. Eine innerliche Absonderung vom Bösen, aber in Tat und Wahrheit in der Gesellschaft leben. Und weiter, Johannes der Täufer trug einen Kamelhaarmantel. Aber von den Leuten aus Qumran wissen wir, dass sie weiße Kleider trugen. Übrigens aufgrund von Daniel 11 und 12, wo von den Verständigen, den Treuen, gesprochen wird, die sich weiß machen werden, um sich bereit zu machen für den Messias. Und das Weißmachen haben sie eben sogar mit den Kleidern zum Ausdruck bringen wollen. Aber wir sehen, Johannes passt überhaupt nicht in die Qumran-Gemeinschaft hinein. Ob er als Kind eine Beziehung hatte, das können wir einfach nicht sagen. Es ist ja so, dass er nach Lukas 1 in der Wüste aufwuchs. Seine alten Eltern Zacharias und Elisabeth bekamen ihn ja im hohen Alter. Die starben. Und wer hat den kleinen Jungen aufgezogen? Lukas 1 erklärt, er wuchs in der Wüste auf. Und tatsächlich haben die Qumran-Leute eben Kinder aufgenommen. Diese Männergesellschaft hat Kinder aufgenommen und sie aufgezogen. Aber es ist so, dass es auch noch andere Gemeinschaften gab in der Wüste, nicht nur die Qumran-Leute. Und die Bibel sagt uns einfach nicht, bei wem Johannes aufgewachsen ist. Und wir können nicht mehr sagen, als was die Bibel sagt. Sonst wäre das alles unverantwortliche Spekulation. Und da merkt man den Unterschied. Es gibt dann Leute, die sagen, natürlich Johannes war Mitglied bei der Qumran-Gemeinschaft. Das ist alles Unsinn. Das sind Leute, die einfach unsorgfältig umgehen mit dem, was wir wissen können. Wir gehen weiter in den Ruinen. Dieser Saal hier war der Saal unterhalb des Schreibersaales. Also Qumran, die Siedlung von Qumran war mehr als nur einstöckig. Ja, ein Parterre und dann darüber mindestens ein Stock. In diesem ersten Stock kopierte man biblische und außerbiblische Texte. Warum wissen wir das? Weil die Schreiberbänke eben runtergefallen waren in diesen darunterliegenden Saal. Da, in diesem Raum, hat man sie gefunden. Aber sie stammten nicht aus diesem Raum, sondern sie kamen von oben her. Hier sehen wir etwas von diesen Schreiberbänken, wie sie gefunden wurden. Sehr speziell, sie sind ganz schmal. Und was auffällt, keine der Schriftrollen in den 11 Höhlen war breiter als ein solch schmaler Schreiberbank. Die passten also alle auf diese Schreiberbänke. Hier einen Scherben aus Qumran, aus der Siedlung, mit einer Alphabetübung. Die Leute von Qumran mussten Hebräisch schreiben und lesen lernen, ganz gründlich, damit sie fähig waren, eben die Schriftrollen abzuschreiben und zu studieren. Hier ein paar Tintenfässchen, die man in den Ruinen gefunden hat. Eine chemische Analyse der Tinte hat ergeben, dass es genau die gleiche Tinte ist, wie man sie auf den Schriftrollen in den Höhlen findet. Das ist aus dem Grund wichtig, weil es gibt immer noch Leute, die behaupten, die Ruinen von Qumran hätten nichts zu tun mit den Höhlen von Qumran. Aber das ist einfach nicht wahr. Allein die Tintenfässchen zeigen uns den Zusammenhang. Aber es gibt noch mehr, wie wir gleich sehen werden. Die Leute von Qumran haben ihre Schriftrollen in den Höhlen untergebracht. Aber nicht einfach so, sondern sie haben diese Schriftrollen in diese Art von Krügen untergebracht. Dabei haben sie ein Rezept aus dem Jeremia-Buch praktiziert. Jeremia musste Briefe schreiben in Gottes Auftrag. Und dann liest man in Jeremia 32, 14, so spricht der Herr der Heerscharen, der Gott Israels. Nimm diese Briefe, diesen Kaufbrief, sowohl den versiegelten als auch diesen offenen Brief und lege sie in ein irdenes Gefäß, auf das sie viele Tage erhalten bleiben. Gott erklärt Jeremia, wie man Schriftrollen für lange Zeit haltbar machen kann. Man muss sie in Tonkrüge sichern. Ja, und das haben die Leute von Qumran mit den biblischen Rollen gemacht und so konnten diese Rollen über 2000 Jahre erhalten bleiben. Übrigens, ich habe gesagt, es gibt so viele kleine Fragmente, Bruchstücke, Tausende. Ja, es war eben so. Im Lauf der Jahrtausende gab es auch Besuch in den Höhlen. von den vielen Wüstentieren, die es in der judäischen Wüste gibt. Und diese Tiere haben auch Krüge umgeworfen, haben einen Teil der Rollen gefressen. Ja, und solche Rollen, die eben aus den Krügen herausgefallen waren, die sind im Laufe der Zeit zerfetzt worden. Und das ist der Grund für die kleinen Fragmente. Aber zum Beispiel die vollständige Jesaja-Rolle, wie ich sie da vorne ausgestellt habe, als Kopie in Originalgröße, über 7 Meter lang, Jesaja 1 bis 66. Diese Rolle wurde 1947 noch schön eingepackt in einem Tonkrug gefunden. Und darum ist diese Rolle so fantastisch erhalten geblieben. Also das war schon ein ganz gutes Rezept, wenn man eben die Rezepte der Bibel befolgt. Dann hat man auch Erfolg. Hier ein Ausschnitt aus der vollständigen Jesaja-Rolle. Sie stammt aus dem 2. Jahrhundert vor Christus und umfasst den gesamten Text von Anfang bis zum Schluss. Es lohnt sich, in der Pause mal diese Rolle anzuschauen. Dort rechts vorne beginnt sie mit den Worten Chazon Jeschajahu ben Amoz, Vision Jesajas des Sohnes Amoz und so weiter. Und dann hier bei mir, von Ihnen aus gesehen links, ist das Ende. Kapitel 66 ist ein bisschen früher fertig, als der Platz gereicht hätte auf den Rollen. Und so gibt es auch hier am Schluss noch einen leeren Raum. Das ist einfach, weil Kapitel 66 dort fertig ist. Der Prophet ist dort am Ende. Was auch noch auffällt, wenn man die Rolle anschaut, rechts, wo man den Anfang hat, gibt es noch ein paar Verletzungen der Rolle, weil das eben außerhalb war, die äußerste Schicht, wenn die ganze Schriftrolle eben aufgerollt war. Und so gab es dort noch Verletzungen, aber je tiefer nach innen der Text war, da ist die Rolle praktisch perfekt erhalten. Hier sehen Sie den Töpferofen für die Krüge in Qumran. Da wurden diese Krüge gebrannt. Man hat in der Siedlung selbst auch solche Krüge gefunden, nicht nur in den Höhlen. Und zwar das genau gleiche Design. Und dieses Design findet man sonst nirgendwo. Das war also wirklich typisch qumranisch. Copyright lag in Qumran. Das zeigt wieder den Zusammenhang zwischen der Siedlung und den Höhlen. Hier ein Blick in die Bibliothek. Da wurden ursprünglich die Rollen gelagert. Also nicht in den Höhlen. Ich werde später erklären, warum die Rollen schließlich in die Höhlen gekommen sind. Aber ursprünglich waren sie hier in der Siedlung und Sie sehen diese Öffnungen da, diese Fenster in der Siedlung, da wurden die Bücher ausgeliehen und wieder zurückgebracht. Das war die Ausleihe. Ganz nahe bei der Bibliothek war dann dieser Studierraum. Da wurden diese Bücher gelesen, studiert. In der Gemeinschaftsregel steht, dass man einen Drittel der Nacht benutzen sollte, um die Schriften zu studieren. Dieser Raum besitzt da so entlang den Wänden steinerne Bänke. Das entspricht ganz genau der damaligen Bauweise von Synagogen. Also auf diesen Bänklein saß man und studierte die Bibel. In Qumran war das ein Gesetz, die Bibel auch nachts zu studieren. Davon liest man nichts in der Bibel. Im Psalm 1 wird der Gottesfürchtige so beschrieben: Glückselig der Mann, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen und nicht steht auf dem Weg der Sünder, und nicht sitzt auf dem Sitz der Spötter, also einer, der eine innere Absonderung hat gegenüber dem Bösen, sondern seine Lust hat am Gesetz, hebräisch Torah, des Herrn, und über sein Gesetz sinnt Tag und Nacht. Nicht man muss, sondern der Gottesfürchtige liebt die Bibel und er denkt darüber nach, am Tag und auch in der Nacht, zum Beispiel wenn man nicht gut schlafen kann. Aber nicht, weil es ein Gesetz ist, sondern einfach aus Freude dass Gott durch sein Wort zu uns spricht. Jetzt gehen wir weiter zum Thema Editionsarbeit. Wie wurden diese Schriften veröffentlicht? Nach den ersten Funden 1947 hat man ein internationales Forschungsteam gebildet mit Forschern aus verschiedenen Ländern. Aber es war kein Jude dabei. Juden waren auch gar nicht erwünscht. Warum? Ja, damals, in der Zeit von 1948 bis 1967, gehörte ja das Gebiet von Qumran zu Jordanien. Jordanien hat dieses Gebiet im Unabhängigkeitskrieg 48-49 erobert und obwohl die UNO eigentlich vorgesehen hatte, dass dieses Gebiet ein zweiter Palästinenserstaat geben sollte, da haben die Jordanier das an sich gerissen und annektiert. Und die Weltgemeinschaft hat kein großes Problem daraus gemacht. Also, das war jordanisches Gebiet. Und die Rollen wurden auf diesem jordanischen Gebiet gefunden. Und so war man eben von Jordanien aus gar nicht interessiert, dass irgendein israelischer oder jüdischer Forscher in diesem Team mit dabei wäre. Obwohl diese Leute meistens auch am besten Hebräisch können, ja? Ein kleines internationales Team sollte diese Schriftrollen studieren und veröffentlichen. Hier sind wir im Rockefeller Museum. Das war ein Museum in Ost-Jerusalem. Auf jordanischer Seite. Nicht wahr? Im Krieg 48-49 hat die jordanische Armee Ost-Jerusalem erobert, obwohl die UNO sagte, das soll ein internationales Gebiet werden. Sie haben das erobert. Sie haben die Juden, die dort wohnten, im jüdischen Quartier, haben sie abgeschlachtet oder vertrieben, das ganze Quartier kaputt gemacht und die Stadt durch eine Mauer, so wie Berlin, geteilt. Das Rockefeller Museum war also auf der anderen Seite der Mauer, auf jordanischem Gebiet. Hier wurden die Schriftrollen ausgestellt für die Forscher und geordnet bearbeitet. Es war eine jahrzehntelange Forschungsarbeit, natürlich bei einem so kleinen Team. Die hätten natürlich etwa 50 bis 100 Forscher einsetzen sollen und nicht so eine Handvoll Professoren, die sowieso immer überlastet sind. Ja? Aber jeder hat so seine Handschriften zugeteilt bekommen und wenn sie das einmal hatten, waren sie nicht mehr bereit, das jemandem anders abzugeben. Die dachten immer, ja gut, vielleicht kann da sein Lieblingsstudent, kann dann einmal eine Doktorarbeit schreiben über ein Fragment, das er zum ersten Mal herausgibt. Und das ist ein echtes Problem an den Unis, dass solche Dinge einfach gehortet werden, selbst dann, wenn Professoren zeitlich überfordert sind. Das ist schon skandalös, ja? Aber das hat nichts zu tun mit solchen Skandalen, wie das vor ein paar Jahren in Bestsellern verbreitet wurde. Wurde gesagt, der Vatikan hält seine Hand auf diesen Handschriften, weil die wissen ganz genau, dass da Dinge drinstehen, die das Christentum völlig zerstören würden. Und darum werden diese Schriften einfach nicht herausgegeben. Das ist ein völliger Unsinn, denn das war nicht Sache des Vatikans und es gab auch gar nichts in diesen Rollen, das für das Christentum irgendwie gefährlich war. Heute, endlich nach Jahrzehnten, ist nämlich alles veröffentlicht. Und da auf dem Tisch rechts, in zwei Bänden, habe ich alle Handschriften von Qumran mitgebracht, als wissenschaftliche Ausgabe. Man hat links den hebräischen oder aramäischen Text, rechts die englische Übersetzung. Heute ist alles veröffentlicht und es gibt nichts, was irgendwie gefährlich wäre für das Christentum. Wie sollte es auch? Die Wahrheit muss man nicht fürchten. Aber solche Dinge wurden erzählt. Da ist ein riesiger Skandal, aber das war nicht ein Skandal des Vatikans, sondern ein Skandal von akademischem Stolz. So, an diesem traurigen Punkt machen wir jetzt Pause. Bis Viertel nach. Wie gesagt, Die Herausgabe der Qumran-Schriften war das Ergebnis einer jahrzehntelangen Forschungsarbeit. Sie sehen hier, wie viele der Fragmente waren so klein, zum Beispiel wie ein Fingernagel. Und die hat man in einem Durcheinander gefunden, besonders in Höhle 4. Diese Fragmente mussten entziffert werden, übersetzt werden, identifiziert werden, geordnet, interpretiert und schließlich herausgegeben werden. Hier sind wir drin im Museum, im Schrein des Buches in Jerusalem. Im Zentrum wird die vollständige Jesaja-Rolle ausgestellt. Aber jetzt müssen Sie ja nicht unbedingt schnell dahin gehen, weil wir die hier vorne haben. Früher hat man da die originale Rolle ausgestellt, heute nicht mehr. Auch nur eine Kopie wie ich. Und zwar aus dem Grund, man hat gemerkt, im Laufe der Zeit ist die Rolle immer mehr beschädigt worden durch diese Art der Ausstellung, dass die Rolle hier da rund um dieses Zentrum herum aufgehängt worden war. Und so musste man sie zum Schutz in Sicherheit bringen und durch eine Kopie ersetzen. Übrigens, ich habe ja erklärt, 1947 wurden die ersten Rollen gefunden, unter anderem auch die Jesaja-Rolle. Dann hat haben Beduinen diese Rolle privat an jemanden an einen Nichtjuden in Jerusalem verkauft und der ist damit abgegangen nach Amerika, hat die dort ausschreiben lassen in einer Zeitung zum Verkauf. Und zufällig war gerade ein israelischer Forscher für Vorträge damals in den USA und bekam das mit. Es war ihm klar, es ist unmöglich, dass ich als Israeli diese Rolle kaufen könnte. Die werde ich nie kriegen. Da haben wir sofort organisiert, dass über Mittelsmänner diese Rolle gekauft wurde und so schließlich in den Besitz des Staates Israel gelangte. So kamen also schon in der Frühzeit einige dieser Rollen dennoch in israelische Hände, aber die Hauptmasse kam erst später. Und zwar kam zuerst das Jahr 1967. Die islamische Welt rund um Israel wollte zum zweiten Mal die Totalauslöschung Israels durchführen. Im Mai 1967 verkündigte der islamische Führer, Präsident Nasser von Ägypten, unser Hauptziel besteht in der Vernichtung Israels. Und dann kam es zum Sechstagekrieg. Und Israel wusste, wir müssen ganz schnell gewinnen, sonst geht der Staat unter. Und so machte Israel den Erstschlag in den Juni-Tagen 1967. Die Jordanier hatten bereits die Qumran-Schriften verpackt im Rockefeller Museum, auf der anderen Seite der Mauer. Aber die israelische Armee kam zu schnell. Die hatten alles zusammengepackt. Und so kam es in israelische Hände. Also als Dank dafür, dass man Israel vernichten wollte, kam praktisch der ganze Besitz der Qumran-Handschriften in israelische Hand. Hier der Schrein des Buches von außen nochmals. Sie sehen, das Design des Museums entspricht einem Krugdeckel der Qumran, der typischen Qumran-Krüge. Dieses Museum kann man übrigens auch versenken in den Boden. Es ist atomsicher, atombombensicher gebaut. Während des Golfkrieges 1991 war das Museum also im Boden drin, als die Raketen von Saddam Hussein kamen. Das zeigt ein bisschen, welch großen Wert diese biblischen Schriften für Israel haben. Man kann sich fragen, hat die Bibel auch einen solchen Wert für die Schweiz? Eine sehr interessante Selbstprüfungsfrage. Nun, das war Qumran. Jetzt die Frage, was geschah nach Qumran? Die Entdeckungen von Qumran waren der Anfang einer Serie von weiteren Entdeckungen in der Wüste Judäa. Man begann, die Wüste Judäa und ihre Höhlen systematisch zu untersuchen. Und tatsächlich wurde man auch an anderen Orten fündig und brachte Schriftrollen ans Licht. Zum Beispiel südlich von Qumran, auch nahe vom Toten Meer, im Wadi Murabba'at. Aber diese Rollen waren nicht von abgesonderten Juden, sondern es waren Rollen, Schriftrollen, die von Juden aus dem offiziellen Judentum stammten, dort eingelagert worden. Und zwar in der Zeit des Zweiten Krieges der Römer gegen die Juden um 135 nach Christus, als der Judenstaat endgültig am Boden vernichtet war. Der erste Schlag kam ja in den Jahren 66 bis 73. Und als die Juden dann nochmals einen Aufstand versuchten, da wurde er niedergeschlagen, 132 bis 135. Und da haben Juden aus dem offiziellen Juden eben auch Schriftrollen hier eingelagert. Wadi Murabba'at. Aber weiter südlich im Nachal Chever, dann noch südlicher im Nachal Se'elim und auch in Masada. Masada, das war die letzte Festung der Juden gegen die Römer im ersten jüdischen Krieg, im Jahr 73 nach Christus. Auch dort hat man Handschriften gefunden. Nun werde ich später noch ein bisschen darüber sprechen, aber zunächst gehen wir einfach allgemein an das Thema der Überlieferung des Bibeltextes. Bis 1900 gab es nur hebräische Bibeltexte aus dem Mittelalter. Das war ein Problem. Es waren zwar tausende von Handschriften, aber die waren eigentlich relativ jung. Nicht wahr? Der letzte Prophet stammt aus der Zeit von 400 vor Christus. Und so konnten die Kritiker bis 1900 sagen, ja seht ihr, wir haben nur Handschriften aus dem Mittelalter. Wir wissen gar nicht, wie die Bibel ursprünglich gelautet hat. Im Lauf der Zeit haben die Abschreiber bestimmt den Bibeltext völlig verändert. Und was wir haben, ist einfach der veränderte Text aus dem Mittelalter. Aber niemand kann uns garantieren, dass wir da wirklich die Bibel lesen, so wie sie geschrieben worden war. Diese Handschriften aus dem Mittelalter nennt man die masoretischen Handschriften oder der masoretische Text. Masora heißt auf Hebräisch Überlieferung. Die Rabbiner, die diesen Text abschrieben, nannte man Masoreten, also die Überlieferer. Die prächtigste Handschrift, die es gibt vom masoretischen Text, ist der Codex Aleppo. Aleppo ist eine syrische Stadt. Da wurde dieser Text eifersüchtig von Juden in ihrer Synagoge gehütet. Diese Handschrift stammt aus dem Jahr 930 nach Christus. Die Masoreten haben ganz interessant gearbeitet. Die haben nicht nur ganz fein säuberlich abgeschrieben, sondern sie haben auch Wörter und Ausdrücke, sogar Buchstaben ausgezählt in den Vorlagen, um in den Abschriften wieder eine Kontrolle haben zu können. Also das lohnt sich für die Kinder, die unter uns sind, beim Diktat. Man muss nur in der Vorlage auszählen, wie viele Buchstaben hat das Original, und wenn dann die Abschrift, also das Diktat, einen Buchstaben zu viel hat, dann weiß man, dass es einen Fehler gibt. Nun, man kann sagen, das waren Methoden wie heute bei den Computern. Und sieht man hier die Randbemerkungen beim hebräischen Text da, gerade an dieser Stelle kommt oft dieses Zeichen vor, das ist ein L, Abkürzung für aramäisch Layit. Das bedeutet, das bezeichnete Wort hier kommt nur einmal im Alten Testament so geschrieben vor. Das ist ein Hinweis für den Abschreiber, bitte pass ganz gut auf bei diesem Wort, dass du es exakt so kopierst, wie es hier in der Vorlage zu finden ist. Hier sieht man beim Text unten, gibt es ausführliche Angaben in den Fußnoten, da werden genaue Zahlen genannt, wie oft dieser Ausdruck oder dieses Wort im ganzen Alten Testament vorkommt. Und so hatten die natürlich einen gesicherten Text. Aber die Kritiker sagten, schön, dass die so gut abgeschrieben haben. Was nützt uns das? Wir wissen ja nicht, ob die Leute vor dem Mittelalter auch so gut abgeschrieben haben. Und darum, das ist der Vorteil des Unglaubens, er kann einfach zweifeln, obwohl die auch nicht beweisen konnten, dass die Bibel früher verändert worden wäre. Aber sie nahmen das mal einfach so an. Der Unglaube ist immer zum Negativen bereit. Ja, es gab das Problem des großen zeitlichen Abstandes. Malachi, letzter Prophet des Alten Testaments, 400 vor Christus. Hier haben wir den Prophetenkodex aus Kairo, eine Handschrift mit den Propheten des Alten Testaments aus dem Jahr 895 nach Christus. Wir haben hier einen Abstand von ca. 1300 Jahren. Aber das Problem des großen zeitlichen Abstandes ist jetzt gelöst. Denn mit den Qumran-Handschriften haben wir plötzlich einen Text, der 900 bis 1150 Jahre älter war. Und jetzt konnte man wenigstens wissen, was ist in der Zeit vor dem Mittelalter geschehen. In 1000 Jahren, wie haben die Abschreiber damals abgeschrieben? Das war sensationell, ein ganz neuer Zugang. Aber kurz nach 1947, als die Handschriften gefunden worden waren, hat man in den Massenmedien bereits lesen können, jetzt wird dann deutlich werden, wie schlecht die Bibel abgeschrieben worden ist. Die wussten es, bevor es ausgewertet war. Ja, aber zwischendurch eine Frage, wie weiß man eigentlich, dass die Qumran-Handschriften so alt sind? Wie kann man die datieren? Es gibt grundsätzlich zwei verschiedene Methoden, die aber miteinander gar nichts zu tun haben. Und wenn diese Methoden dann übereinstimmen, ist das natürlich ein starkes Argument, dass die Methoden in diesem Fall gut sind. Es gibt die Methode der Paläographie, ich erkläre gleich, was das ist, und die Methode der C14-Methode. Das ist eine physikalische Methode, die Dr. Libby erfunden hat, der dafür den Nobelpreis bekommen hatte. Also nicht Libby, sondern Libby. Aufgrund der C14-Methode wurde das Alter für die Jesaja-Rolle, für die vollständige Jesaja-Rolle ermittelt von zwischen 200 und 100 vor Christus. Ein Stücklein wurde verbrannt an der ETH Zürich untersucht und die kamen zu diesem Ergebnis. Mit der Paläographie kam man unabhängig davon auf ca. 125 vor Christus. Sie sehen, mit der Paläographie kann man genauer datieren. Mit der C14 nur so ungefähr auf ein Jahrhundert. Und wichtig ist noch Folgendes: Die C14-Methode hat sich sehr bewährt für die Archäologie, wenn man Dinge misst, die so bis 2000 Jahre alt sind. Oder noch 2700 geht auch. Aber wenn man damit Dinge messen will, die noch viel älter wären, dann hat man Probleme, weil die Methode wird dann immer ungenauer. Aber für diesen Bereich hat sie sich eben durch die Möglichkeiten der Kontrolle aus anderen Quellen, hat sie sich als gut erwiesen. Jetzt erkläre ich die Paläographie. Paläographie heißt die Wissenschaft der alten Schreibweise oder der alten Schriften. Nicht wahr? Die Schrift und auch die Orthographie ändern sich im Lauf der Zeit. Wenn man einen Brief bekommt, der so geschrieben ist wie hier, kann man ungefähr sagen, das muss also schon eine, für unsere Kinder werden das die Urgroßmutter sein, die das geschrieben hat. Ja, das war jemand, eine Person, die 1892 geboren wurde und dann ein paar Jahre später in die Schule ging und so schreiben gelernt hat. Aber jemand, der 1929 geboren worden ist, hat so geschrieben. Aber unsere Kinder schreiben schon wieder anders, ja? Also man kann ungefähr sagen, wann jemand schreiben gelernt hat aufgrund des Schriftbildes. würde sagen, ziemlich grob, und es kommt auch darauf an, welchem Land. Ja? Die Amerikaner schreiben wieder ganz anders als wir, auch wenn sie zur gleichen Zeit geboren worden sind. Ja, über die, was schöner ist, kann man sich streiten. Im Hebräischen ist es so, dass sich dieser Wissenschaftszweig sehr, sehr detailliert und gründlich entwickelt hat. Wir wissen also nicht nur heute, in welchem Jahrhundert man wie Hebräisch geschrieben hat, sondern gerade in der Zeit Jesu wissen wir sogar auf Jahrzehnte genau. Und man kann es natürlich auch besonders genau eingrenzen in einer Zeit, wo die Menschen nicht so alt wurden im Durchschnitt wie bei uns heute. Ja, 70, 80 ist natürlich schon recht viel, aber wenn die Leute eine kleinere Lebenserwartung hatten, dann konnte man auch genauer eingrenzen. Hier ein paar Beispiele aus der Archäologie. Das ist der sogenannte Geser-Kalender, ein Bauernkalender, den man in Geser in Israel gefunden hat, aus dem 9. Jahrhundert vor Christus. Wir wissen also ganz genau, wie man die Buchstaben geschrieben hat zur Zeit des Königs Salomo. Ein anderes Beispiel, das ist die Inschrift der Beamten des Königs Hiskia, im Hiskia-Tunnel in Jerusalem gefunden, circa 700 vor Christus. Die Art der Buchstaben ist schon wieder gar gründlich anders als auf der vorigen Inschrift. Und wir wissen, wie man genau geschrieben hat in der Zeit von König Hiskia. Ein anderes Beispiel, ein Scherben, den man in Lachisch gefunden hat, in Israel, aus der Zeit um 600 vor Christus. So wissen wir, wie man die Buchstaben geformt hat in der Zeit des Propheten Jeremia. Nun ist es so, dass aufgrund des Schriftbildes der Qumran-Rollen kann man also sagen, die Jesaja-Rolle, die stammt aus 125 vor Christus. Andere Rollen, die sind ein bisschen jünger, die stammen aus 50 vor Christus. Oder eine andere Rolle stammt aus 20 nach Christus. So genau kann man aufgrund des Schriftbildes die Rollen eben datieren. Und es stimmt überein mit der C14-Methode, die eben völlig unabhängig ist. In Qumran hat man den masoretischen Text gefunden. Also den Text aus dem Mittelalter. Man nennt ihn natürlich jetzt nicht masoretischen Text, sondern man nennt ihn proto-masoretischer Text. Das heißt vor-masoretischer Text. Aber es ist der gleiche Text aus dem Mittelalter. Hier sieht man die zweite Jesaja-Rolle aus der Höhle 1. Die ist nicht vollständig wie die andere aus Höhle 1. Die sind nicht genau gleich. Also die unvollständige Jesaja-Rolle, die entspricht dem Text aus dem Mittelalter. Die Rolle hier vorne ist ein bisschen modernisiert. Es ist auch der Text aus dem Mittelalter im Prinzip, aber man hat noch Lesehilfen eingefügt. Sie wissen ja vielleicht, dass Hebräisch wird nur mit Konsonanten geschrieben. Also mit Mittellauten wie T, P, K. Keine Vokale. Und wenn die Sprache lebendig ist und man Hebräisch gut kann, ist das kein Problem, man kann das so fließend lesen. Die Zeitungen in Israel, die sind alle nur mit Konsonanten geschrieben. Außer die Anfängerzeitung für die Neueinwanderer, Sha'ala Matril, dort sind die Vokale angegeben. Ja? Und nun, damals gab es bereits Juden, die nicht mehr so sattelfest waren mit Hebräisch, besser Aramäisch sprachen, und für die hat man gewisse Konsonanten gebraucht, um Vokale anzudeuten. Also zum Beispiel der Buchstabe Jud, ein Jota, kann man sagen. Mit dem kann man, das ist ein Konsonant, J wird damit ausgedrückt, aber man kann ihn auch gebrauchen, um ein I-Vokal anzudeuten. Oder ein V kann gebraucht werden, um ein U-Laut auszudrücken. Und so ist diese Rolle ein bisschen orthografisch modernisiert. Und so hat man also in in Qumran gefunden solche Texte, die dem Mittelalter entsprechen in der Orthographie und solche, die ein bisschen modernisiert waren. Dann hat man aber auch noch Handschriften gefunden, die mehr dem Bibeltext entsprechen, wie die Samariter ihn überliefert haben. Nicht wahr? Die Samariter waren ein Volk, das von den Juden die 5 Bücher Mose übernommen hatte, aber ständig mit den Juden im Streit lebten. Und die haben die 5 Bücher Mose selbstständig überliefert und die haben zum Teil auch Abänderungen gemacht übrigens. In den 10 Geboten haben sie noch ein Gebot eingefügt, wo steht, man soll Gott anbeten auf dem Berg Garizim, da wo sie wohnen, im Westjordanland. Um zu sagen, es ist nicht so, dass man Gott auf dem Tempelberg in Jerusalem anbeten soll. Eine eindeutige Fälschung, ja. Aber dieser samaritanische Text wird auch gefunden in Qumran. Und dann noch der sogenannte Septuaginta-Text. Nicht wahr? Die Bibel wurde übersetzt auf Griechisch um 280 vor Christus in Ägypten. Und diese Übersetzung hat manchmal Abweichungen vom hebräischen Text. Das erklärt sich eben dadurch, dass man in Ägypten Handschriften benutzte, die weit weg waren von Jerusalem. In Jerusalem im Tempel wurden nämlich die Musterhandschriften aufbewahrt. Und wer also seine Handschrift in seiner Synagoge oder im Privatbesitz kontrollieren wollte, konnte zum Tempel gehen und den Text mit den Musterhandschriften dort vergleichen. Es ist also so, in Qumran findet man den masoretischen Text, den protomasoretischen Text, dann den etwas modernisierten Text mit der Rechtschreibung, mit der erneuerten Rechtschreibung, dann den samaritanischen Text und schließlich den Septuaginta-Text. Aber welcher Text ist der beste? Das kann man sofort sagen. Natürlich der protomasoretische Text, denn der entspricht dem Tempeltext in Jerusalem. Der modernisierte Text ist nicht der ursprüngliche, ja, ist klar. Der samaritanische Text ist auch nicht der ursprüngliche, denn die Samariter waren ja abgetrennt von Jerusalem, die hassten den Tempel in Jerusalem. Die wollten damit nichts zu tun haben, die gingen also nicht ihre Handschriften dort kontrollieren. Und die Juden in Ägypten, die waren sehr weit weg von Jerusalem. Es ist nun so, im Talmud und in rabbinischen Schriften aus der Zeit vor dem Mittelalter, dort wird ja die Bibel auch viel zitiert, und da findet man immer den masoretischen Text, der zitiert ist. Ja, der Zentraltext wurde im Tempel aufbewahrt. Nun gehen wir zu den Texten aus dem Wadi Murabba'at in diesem Zusammenhang. Ich habe schon gesagt, dort haben Juden aus dem offiziellen Judentum Handschriften zurückgelassen. Da hat man zum Beispiel die Pentateuch-Fragmente gefunden. Pentateuch, das sind die 5 Bücher Mose. Das sind Handschriften, die wurden geschrieben vor 70 nach Christus. Und dann ein Vergleich mit dem Mittelaltertext ist sensationell. Diese Fragmente sind identisch mit dem Mittelaltertext bis auf den einzelnen Buchstaben. Nicht mal in der Rechtschreibung gab es Abweichungen. Das ist sensationell, weil durch die Jahrhunderte hindurch die Rechtschreibung geändert hat. Nun sehen wir, das offizielle Judentum hatte eben den protomasoretischen Text im Tempel und das war der Standard. In Haggai 2, Vers 5, als der Tempel in Jerusalem, der zweite Tempel, gebaut wurde, hat Gott den Juden gesagt, das Wort, welches ich mit euch eingegangen bin, als ihr aus Ägypten zoget, und mein Geist bestehen in eurer Mitte. Fürchtet euch nicht. Gottes Geist und auch sein geschriebenes Wort waren besonders, in besonderer Weise gegenwärtig im Tempel zu Jerusalem. Nun, die Leute von Qumran haben sich vom Tempel abgesondert. Und da haben sie natürlich alle möglichen Handschriften, die sie bekommen konnten, haben sie mitgenommen. Ob das nun samaritanisch oder Septuaginta war, ist gleich. Hauptsache, wir haben Bibelhandschriften für unsere Bibliothek. Jetzt möchte ich noch etwas sagen über einen weiteren Fund der letzten paar Jahre, die Texte aus dem Tal Hinnom. Das Tal Hinnom ist ein tief eingeschnittenes Tal, gerade außerhalb der Altstadt von Jerusalem. Ich habe letztes Jahr mit meiner Frau da einen Spaziergang runter gemacht, bis da ganz unten, wo es gefährlich wird. Aber da oben ist noch nicht gefährlich. Kann man also gut einen Spaziergang machen, wunderbares, idyllisches Tal mit vielen alten Gräbern. Und da hat man Gräber gefunden aus dem 7. Jahrhundert vor Christus. Mit Grabbeigaben, Schmuck und so weiter. Und dabei hat man zwei kleine Silberrollen entdeckt. Das ist echt Silber, ja? Sieht ein bisschen komisch aus. Eine dieser Rollen. 99% Silber. Aber im Laufe der Zeit hat das doch ein bisschen gelitten. Niemand fühlte sich in der Lage, diese Rollen zu öffnen, ohne sie zu zerstören. So hat man sie einfach mal eine Zeit lang so gelagert. Aber dann hat man es doch geschafft. Die Rollen wurden geöffnet. Jetzt sieht es schon ein bisschen silbriger aus, ja? Und da ist ein Text drauf geschrieben. Diese Rollen hatten ein Loch. Offensichtlich wurden sie als Schmuck um den Hals getragen. Und was steht auf diesen Rollen? Der Segen, der Priestersegen aus 4. Mose 6. Hier ein Ausschnitt, diese vier Buchstaben, Jud, Hei, Wav, Hei, also Jota, H, V, H. Das ist der Name Gottes, Yahweh, der Ewige, der Unwandelbare. Der Priestersegen war etwas ganz besonders Wichtiges, denn jeden Tag beim Morgenbrandopfer mussten Priester vor dem Eingang zum Tempelhaus zur Zeit des Morgenbrandopfers das Volk Israel segnen. Mit den Worten aus 4. Mose 6, Vers 24, der Herr segne dich, Yahweh, segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Und so sollen sie meinen Namen auf die Kinder Israel legen und ich werde sie segnen. Ja, da lernte man, Segen Gottes ist nur möglich auf der Grundlage des stellvertretenden Opfers. Dieser Text befindet sich auf den Rollen. Und wenn man ihn vergleicht mit dem Mittelaltertext, jeder Buchstabe, der lesbar ist, ist identisch. Es gibt eine Stelle, wo es scheint, es gibt einen Unterschied, wo hier, sieht man das erste Wort, Yevarechacha, er segne dich. Das sind am Schluss das zwei K nacheinander. Und das kann man vereinfachen, wenn man will, kann man nur ein K schreiben und es bedeutet trotzdem Yevarechacha. Der Herr segne dich. Und auf einer Silberrolle ist nicht ganz klar, ob es ein K waren oder zwei. Aber wenn man schon so wenig Platz hat, ist man natürlich geneigt, ein bisschen kürzer zu schreiben. Ja? Und sonst ist alles identisch. Und was besonders erstaunlich war, Shalom schreibt man hier mit einem V für das O. Und das erstaunt, man hätte nämlich gedacht, zu der Zeit, des 7. Jahrhundert vor Christus, würde man das noch ohne V schreiben. Aber es ist genau die Rechtschreibung, wie wir sie aus dem Mittelaltertext haben. Also auch orthografisch stimmt alles sonst überein. Yevarechacha Adonai v'yishmerecha. Ya'er Adonai pana v'lecha v'chunecha. Yissa Adonai pana v'lecha v'yasem lecha shalom. So die warmkehlige Sprache der hebräischen Propheten. Also auch das ist zwar nur eine kleine Stichprobenkontrolle aus dem 7. Jahrhundert vor Christus und sie macht deutlich, die Bibel ist also auch 500 Jahre vor Qumran eben nicht abgeändert worden. Und eben sorgfältig bis in die Orthographie hinein abgeschrieben worden. Jetzt kommen wir zum Thema Koran und Bibel. Als Muhammad im 7. Jahrhundert nach Christus auftrat in Saudi-Arabien, in Mekka und Medina, als Prophet, war er der Überzeugung, dass er die Bestätigung sei der früheren Offenbarungen im Neuen Testament und auch im Alten Testament. Aber Juden und Christen haben ihm dann gesagt, du, was du da erzählst, das ist dann wirklich nicht dasselbe, was in unseren Schriften steht. Und da bekam er gleich Offenbarungen von Allah, wo gesagt wurde, die Juden und die Christen sind Lügner und sie verbergen die Wahrheit in ihren Schriften. Es gibt eine ganze Reihe von Surenversen, die so lauten, und die heutigen Moslems interpretieren das so: Diese Koranverse besagen, Juden und Christen hätten die Bibel abgeändert. Und darum stimmt die Bibel nicht mit dem Koran überein. Hätten sie die Bibel nicht abgeändert, wäre der Koran exakt die Entsprechung zur Bibel. Aber es ist nicht mal ganz klar, ob der Koran das sagt. Weil es gibt eine Koranstelle, wo steht, man soll doch nur eben die Schriften der Juden und Christen untersuchen. Und da wird man sehen, dass Muhammad die Bestätigung davon ist, was dort steht. Also das würde also heißen, dass die Christen und die Juden nur mündlich lügen. Aber in den Schriften würde man immer noch das Gleiche finden wie im Koran. Ja? Aber so kann man nicht kommen. Die Moslems heute sagen, nein, der Koran sagt, ihr habt die Bibel abgeändert. Aber beides ist ein Problem, ja? Weil wenn wir die Schriften lesen, die biblischen Schriften, dann widersprechen sie dem Koran. Gründlich. Und dauernd. Ja, gut. Dann bleibt aber noch die Möglichkeit, haben die Christen wirklich die Bibel abgeändert und die Juden? Hier sehen Sie Muhammad el-Wif. Das war 1947 ein 17-jähriger Beduinenjunge. Und der hat die Höhle 1 mit den ersten Manuskripten entdeckt. Unter anderem mit der vollständigen Jesaja-Rolle, die dann nach USA ging und wieder zurück nach Israel. Ja? Nun, er hieß mit dem Zusatz, er hieß wie der Prophet, Mohammed, und hat noch den Zusatz gehabt, Ediv, der Wolf. Diesen Namen hat er von seinem Vater bekommen, weil der ein ziemlich wilder Beduine war. Aber das Sensationelle ist, ein Muslim namens Muhammad liefert den größten archäologischen Beweis für die glaubwürdige Überlieferung des Bibeltextes im Alten Testament. Ja, die Qumran-Schriften zeigen, nein, die Bibel wurde nicht abgeändert. Stimmt nicht. Ja, Muhammad soll gesagt haben, die Juden verbergen die Wahrheit. Wann? Im 7. Jahrhundert nach Christus? Nein. 6. Jahrhundert? Nein. 5. und zurück. 2. Jahrhundert vor Christus. Nein. Sehen wir das Gleiche? Sehen wir die gleiche Bibel? Und es war ein Muslim, der hieß wie der Prophet Muhammad. Der bringt den Beweis dafür, nein, die Juden haben die Bibel nicht abgeändert. Und was in der Bibel steht, im Alten Testament, widerspricht dem Koran. Jetzt gibt es nur noch eine Möglichkeit. Entweder ist das Alte Testament falsch oder dann ist der Koran falsch. Jetzt muss man sich entscheiden. Es geht nicht beides zusammen. Und die ganze Multikulti-Versuche hier im Westen, so alles ein bisschen zusammenschieben, alle haben ein bisschen Recht und doch alle haben Unrecht. Ja, so geht das nicht. Man muss sich entscheiden zwischen der Bibel und dem Koran. Nun, Qumran hat uns gezeigt, wie wunderbar die Bibel überliefert worden ist. Ganz wie es in Jesaja 40 in der Rolle steht. Das Gras ist verdorrt, die Blume ist abgefallen. Aber das Wort unseres Gottes besteht in Ewigkeit. Das ist eine wunderbare Bestätigung. Jetzt gehen wir zum Thema messianische Prophetie. Das Alte Testament hat an unzähligen Stellen gesprochen von dem kommenden Erlöser, dem Messias. Eine besonders wichtige Stelle ist Jesaja 53, weil dort das Leiden und das Sterben des Messias beschrieben wird als Opfer für unsere Sünden. Und da konnten natürlich Kritiker früher sagen, ja, vielleicht ist dieses Kapitel eben nach der Kreuzigung Jesu geschrieben und darum passt es so gut auf die Kreuzigung. Aber jetzt haben wir eine vollständige Jesaja-Rolle aus dem 2. Jahrhundert vor Christus und sie enthält den ganzen Text von Jesaja 53. Und zwar, ich habe dort auf dem Ausstellungstisch diese Kolonne speziell fotografiert, aufgelegt, wo Jesaja 53 vorkommt. Eigentlich beginnt ja die Prophetie schon in 52,13 mit "Siehe, mein Knecht wird einsichtig handeln." Und dort in der Qumran-Rolle beginnt das genau mit einer neuen Kolonne. Ab diesem Satz. Alles ist da. Es wurde also vor Christus geschrieben. Und wie wir wissen, es hat sich ganz genau in dem Leiden und Sterben des Herrn Jesus Christus erfüllt. Diese Prophetie wurde geschrieben, wie oft die Prophezeiungen im Alten Testament, in prophetischer Vergangenheitsform. Das Künftige wird zur lebendigen Schilderung geschrieben, wie wenn es schon geschehen wäre. Und nun noch wichtig, gemäß dem Talmud, dem wichtigsten theologischen Werk im Judentum, spricht dieses Kapitel über den Messias. Denn im babylonischen Talmud, Sanhedrin 98b, wird ein Name für den Messias aus diesem Kapitel genommen und da wird gesagt, das ist der Messias. Ein Name, der nur hier vorkommt. Also so wird erklärt, das ist der Messias. Das haben die Juden gewusst, unabhängig von der Erfüllung in Jesus von Nazareth. Ich lese ein paar Verse. Jesaja 53,3. Er war verachtet und verlassen von den Menschen. Ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut. Und wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn für nichts geachtet. Für wahr. Er hat unsere Leiden getragen und unsere Schmerzen hat er auf sich geladen. Und wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch um unsere Übertretungen willen war er verwundet, um unsere Missetaten willen zerschlagen. Die Strafe zu unserem Frieden lag auf ihm und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Vers 10. Doch dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er hat ihn leiden lassen. Wenn seine Seele das Schuldopfer gestellt haben wird, so wird er Samen sehen. Er wird seine Tage verlängern und das Wohlgefallen des Herrn wird in seiner Hand gedeihen. Hier wird erklärt, dass der Messias sterben wird als Opfer. Schuldopfer. Und da wird eigentlich bereits alttestamentlich erklärt, dass all die Tieropfer im Tempel zu Jerusalem nur Bilder waren. Hinweise auf den, der einmal kommen sollte, um wirklich an unserer Stelle für unsere Sünden zu sterben. Der Gerechte für die Ungerechten, damit er uns zu Gott führe. Damit jeder Mensch, der seine persönliche Schuld bereut vor Gott und sie im Gebet Gott bekennt und dieses Opfer für sich in Anspruch nimmt, Vergebung, ewiges Leben bekommt. Diese Stelle sagt übrigens auch, dass der Messias nach seinem Tod wieder leben wird. Das heißt, wenn seine Seele das Schuldopfer gestellt haben wird, so wird der Samen sehen, er wird seine Tage verlängern. Ja, nach dem Opfer lebt er wieder. Ja, das ist die Auferstehung des Messias. Am dritten Tag ist der Herr Jesus auferstanden und wurde gesehen von über 500 Augenzeugen. 1. Korinther 15. Ich lese weiter. Von der Mühsal seiner Seele wird er Frucht sehen und sich sättigen. Durch seine Erkenntnis wird mein gerechter Knecht die vielen zur Gerechtigkeit weisen. Und ihre Missetaten wird er auf sich laden. Da haben wir ganz klar dass den stellvertretenden Tod prophezeit. Und das hat sich in dem Leiden des Herrn Jesus Christus am Kreuz erfüllt. Und darum ist es doch wichtig, dass wir etwas von Qumran wissen, damit wir gegenüber Nichtchristen argumentieren können und sagen können, ja, die Prophetie wurde nachweislich vor Christus gegeben. Wir haben eine Abschrift, dieser Prophezeiungen aus dem Propheten Jesaja aus dem zweiten Jahrhundert vor Christus. Und interessant, in Jesaja gibt es ganz besonders viele Prophezeiungen auf Jesus Christus hin. Und ausgerechnet diese Rolle wurde uns so gut erhalten. Nun kommen wir zum Schluss, das Drama der Rollen. Im Jahr 66 nach Christus kam es zu einem Aufstand der Juden in Galiläa gegen die Römer. Ein spontaner Aufstand. Endlich wollte man das gehasste römische Joch, die Unterdrückung der Römer, abwerfen. Das hat sich zu einem gewaltigen Krieg entwickelt. Die Römer mussten immer mehr Legionen nach Israel schicken. Ein Drittel der Legionen aus dem ganzen Weltreich, das ja bis nach England reichte, wurde nach Israel verlegt, um diesen Aufstand blutig niederzuschlagen. Die Römer haben zuerst ganz Galiläa, Nordisrael, wieder zurückerobert. Sie sind auch rübergegangen auf heute jordanisches Gebiet, das damals auch jüdisch war, haben das auch erobert. Und dann sind sie dem Toten Meer entlang darauf gekommen zur Siedlung von Qumran. Das Ziel war Jerusalem. Die Leute von Qumran wussten, jetzt kommt die Katastrophe. Sie haben die Rollen aus der Bibliothek genommen und in umliegenden Höhlen, in den Krügen, in Sicherheit gebracht. Jetzt wissen wir, warum sie aus der Bibliothek in die Höhlen kamen. Und dann im Jahr 68 haben die Römer die Qumran-Siedlung zerstört und verbrannt. Man hat über der ganzen Siedlung eine dicke Ascheschicht gefunden. Unter der Ascheschicht hat man viele Münzen gefunden. Es gibt keine einzige Münze, die aus einer späteren Zeit als 68 nach Christus stammt. 68 ist das oberste und letzte mögliche Datum. Das ist das Datum der Zerstörung Qumrans. Dann sind die Römer weitergegangen, nach Jerusalem hinauf, und Jerusalem fiel im Jahr 70 nach Christus mit über 1 Million Toten, sagt Josephus Flavius, ein Augenzeuge. Also in den Jahren 66 bis 73 nach Christus kam es zum Untergang des Judenstaates. Im Jahr 73 nämlich wurde doch die letzte Festung Massada zerstört. Übrigens, offensichtlich sind Leute aus Qumran geflohen und sind nach Massada gekommen. Und die kamen dann um in Massada. Und auch dort hat man eben masoretische Handschriften gefunden, in Massada. Und etwas ganz Besonderes, unter dem Boden der Synagoge in Massada hat man einen Überrest der Hesekiel-Rolle gefunden. Und zwar mit Hesekiel 37. Ich komme noch darauf zurück. Das ist die Vision von den Totengebeinen. Also, zur Zeit, als der Staat Israel unterging, 66 bis 73 nach Christus, zu dieser Zeit verbarg man die Rollen in den Höhlen. Jetzt sind wir hier am 14. Mai 1948. Der moderne Staat Israel wird gegründet. Ben-Gurion verkündigt übers Radio: Hier Staat Israel. 2000 Jahre sind vergangen. Wenn für Gott die Zeit gekommen ist, kann niemand ihm widerstehen. Da hat sich erfüllt, was wir in Hesekiel 36, Vers 24 lesen. Und ich werde euch aus den Nationen holen und euch sammeln aus allen Ländern und euch in euer Land bringen. Diese Ausrufung des modernen Staates Israel fiel in furchtbare kriegerische Auseinandersetzungen hinein, die schon vorher begonnen haben und sich dann ganz massiv ausgeweitet haben, 48, 49. Also inmitten von Geburtswehen wird der Staat Israel gegründet. Und genau in dieser Zeit, 1947 bis 1956, kommen die Rollen heraus. Ja? Im November 1947 beschließt die UNO, es soll ein Judenstaat in Palästina gegründet werden. Und da gab es diese kriegerischen Auseinandersetzungen. 48, der Staat wird gegründet und der Krieg geht bis 49. In all diesen Jahren bis 1956 werden diese Rollen entdeckt. Also zur Zeit der Gründung des modernen Staates Israel holte man die wiederentdeckten Rollen aus den Höhlen. Einfach interessant, mal dieser Parallelismus. Aber das Ganze ist wirklich noch viel dramatischer. Die Rollen hatten es vorausgesagt. Im Jahr 70 nach Christus haben die Römer Jerusalem zerstört, den Tempel und den jüdischen Staat. Und sie haben in der Folge im Gesamten über 1000 Städte, Dörfer und Festungen in Israel verwüstet. In dieser Zeit kamen die Rollen in die Höhlen, aber es stand in den Rollen dieses Schicksal. 3. Mose 26, 31, Gott spricht, und ich werde eure Städte zur Öde machen und euer Heiligtum verwüsten und werde euren lieblichen Geruch der Opfer nicht mehr riechen. Die Juden haben keine Opfer mehr bis heute, vom Jahr 70 an. Das Land Israel, das von Milch und Honig floss, sank in einem jahrhundertedauernden Prozess ab zu einer unansehnlichen Wüste. Das lese ich weiter in 3. Mose 26. Und ich werde das Land verwüsten, dass eure Feinde, die darin wohnen, sich darüber entsetzen sollen. Euch aber werde ich unter die Nationen zerstreuen, und ich werde das Schwert ziehen hinter euch her, und euer Land wird eine Wüste sein und eure Städte eine Öde. Das ist die Bilanz von 70 nach Christus bis 1948. Circa 13 Millionen Tote unter dem jüdischen Volk. Durch all die Jahrhunderte hindurch bis zu den Nazis. Euch aber werde ich unter die Nationen zerstreuen und ich werde das Schwert ziehen hinter euch her. Das stand alles in den Rollen, in den Höhlen. Auch 5. Mose 28, 64. Und der Herr wird dich unter alle Völker zerstreuen, von einem Ende der Erde bis zum anderen Ende der Erde. Und du wirst daselbst anderen Göttern dienen. Die Juden wurden ab dem Jahr 70 durch die Jahrhunderte hindurch wörtlich in alle 5 Kontinente zerstreut. Von Südamerika bis nach China, von Kanada bis nach Australien, nach Afrika, nach Asien, Zentralasien, Ferner Osten, Naher Osten, überall. Die Rollen hatten es vorausgesagt. Und dann kam diese lange Staatenlosigkeit des jüdischen Volkes, das umherirrte, von Ghetto zu Ghetto ging, gehasst, geächtet, verfolgt. Hosea 3 war auch in den Rollen. Und da war es vorausgesagt, Vers 4. Denn die Kinder Israel werden viele Tage ohne König bleiben und ohne Fürsten und ohne Schlachtopfer. Danach werden die Kinder Israel umkehren und den Herrn ihren Gott und David ihren König suchen. Und sie werden sich zitternd wenden zu dem Herrn und zu seiner Güte am Ende der Tage. Eine lange Zeit der Staatenlosigkeit. Es waren viele Tage von 70 nach Christus bis 1948. Man kann das zu Hause mal nachzählen. In Amos 9, die zwei letzten Verse, 8. Jahrhundert vor Christus, und auch diese Rolle war in den Höhlen. Da wurde vorausgesagt, dass die Wende kommen wird. Und ich werde das Schicksal meines Volkes Israel wenden. Und sie werden die verwüsteten Städte aufbauen und bewohnen. Heute sind alttestamentliche Städte moderne Städte mit pulsierendem Leben. Und Weinberge pflanzen und deren Wein trinken. Israelische Weine sind mit Medaillen international gewürdigt worden. Und werden exportiert. Und deren Gärten anlegen und deren Frucht essen. Jaffa-Orangen werden in alle Welt exportiert. Und ich werde sie pflanzen in ihrem Lande. Und sie sollen nicht mehr herausgerissen werden aus ihrem Lande, das ich ihnen gegeben habe, spricht der Herr, dein Gott. Hesekiel 36, 24. Und ich werde euch aus den Nationen holen und euch sammeln aus allen Ländern und euch in euer Land bringen. Das war in den Rollen vorausgesagt, aufbewahrt in den Höhlen. Aus über 100 Ländern sind Juden zurückgekehrt in den vergangenen Jahrzehnten. Etwa 3 Millionen aus allen 5 Kontinenten. So leben heute 5 Millionen Juden in Israel. Über 5 Millionen. Ja, die Schriftrollen hatten es vorausgesagt. Die Jesaja-Rolle sprach darüber, dass der Messias kommen sollte, dass er aber verworfen werden sollte, als Opfer für unsere Sünden leiden müsste und dass in der Folge dann das jüdische Volk eben zerstreut wird. Israel sollte lange in der Zerstreuung leben, ohne Staat, viele Tage. Aber die frohe Botschaft von dem gestorbenen Erlöser sollte in die ganze Welt gehen. In Jesaja 49, Vers 6 sagt Gott zum Messias: Es ist zu gering, dass du mein Knecht seiest, um die Stämme Jakobs aufzurichten. Ich habe dich gesetzt, dass du mein Heil seist bis an das Ende der Erde. Also der verworfene Messias sollte allen Völkern der Welt bis ans Ende der Welt verkündigt werden. Vor kurzem war ich in Kanada in einer Buchhandlung und habe dort eine Eskimo-Bibel bestaunt. Ja? Die Botschaft ist bis ans Ende der Erde gekommen. Ganz, ganz oben in Kanada, ja? Wo niemand hin will sonst. Es ist so gekommen, das war die große Chance für die nichtjüdischen Völker. Und die Schriftrollen hatten vorausgesagt, aber in der Endzeit kommt der Messias wieder als König. Und in der Zeit davor wird das jüdische Volk zurückkehren und den Staat wieder gründen. Und genau da kamen die Rollen aus den Höhlen. Wir sehen Gottes Handeln in der Geschichte. Qumran ist nicht eine Zufallsentdeckung, sondern Gott wollte das. Warum? Weil er wusste, unsere Zeit, wo diese Prophetie in Erfüllung geht, würde eine Zeit sein, wo Massen das Christentum verwerfen und sagen, die Bibel ist ein Märchenbuch, ein Mythos, das ist für alte Tanten und für zurückgebliebene Fundamentalisten, aber nicht für aufgeklärte moderne Menschen, müssen wir sagen, ja bitte. Zeigt uns ein Buch, das sich so als Gottes Wort erweist wie die Bibel. Ihr werdet keins finden, aber wir haben eins. Es ist diese Bibel, die wir in unseren Händen haben, das ist die gleiche Bibel, die es zur Zeit von Mohammed gab und es ist die gleiche Bibel, die es auch vorher gab und die die Propheten aufgeschrieben haben. Gott hat zu uns gesprochen und er zeigt uns, wie glaubwürdig sein Wort ist. Und das Zentrum ist eben sein Sohn, der kommen sollte als Erlöser und der wiederkommen wird als Richter. Und wir müssen uns entscheiden. Aber ich glaube, in persönlichen Gesprächen mit Nichtchristen ist es sehr hilfreich, wenn wir auch die Bedeutung der Schriftrollen vom Toten Meer kennen, um ihnen zu helfen. Das sind alles unsinnige Geschichten, die da über die Bibel erzählt worden sind. Wenn wir die Fakten anschauen, dann sehen wir, die Bibel ist glaubwürdig. Es ist Zeit zum Mittagessen.